Deutschlandfunk Nova 100.
Es geht um Trauer heute in der 100. Und da hören wir jetzt die Geschichte von Christina und ihrer Trauer. Christina nimmt uns jetzt an den Anfang mit. Zu dem Zeitpunkt, wo sie den Menschen kennengelernt hat, den sie später verloren hat.
Inge und ich haben uns im Herbst 2013 auf einer Party kennengelernt. Wir haben uns dann ein paar Tage später nochmal bei einem Konzert getroffen und dann immer regelmäßiger. Und ja, wir waren irgendwann sehr ineinander verliebt. Ingo war ziemlich groß, fast 2 Meter und eher schlaksig. Es war ihm immer total unangenehm, wenn er bei Konzerten wegen seiner Größe so sehr auffiel. Und ja, er wollte deshalb oft am liebsten ganz hinten stehen. Ingo hatte dunkelbraune, ein bisschen wuschelige Haare, die an den Schläfen schon etwas grau waren. Und er war einfach unheimlich klug und lustig. Er wusste unendlich viel über Filme und Bücher, generell über Popkultur, und man konnte sich ewig mit ihm darüber unterhalten. Genauso gut konnte man mit ihm aber auch abends einfach zusammensitzen und unzählige Biere trinken und sehr viel Quatsch reden. In seiner Küche hatte Ingo sich ein Poster von Neil Young aufgehängt und auf dem Nintendo hat er gerne Zelda gespielt. Und ja, zwischen uns war alles einfach. Wir haben jeden Sonntagabend Pizza gegessen und wir hatten dann so ein Ritual, dass wir ja miese Herzschmerzfilme im ZDF angeguckt haben und uns dann alternative Dialoge ausgedacht haben, und wir mussten dann immer total lachen. Und wir haben ja eine gemeinsame Zukunft geplant. Wir wollten irgendwann vielleicht mal zusammenziehen, vielleicht irgendwann sogar mal Kinder haben. Aber dann wurde alles schwierig. Das war dann im Spätsommer 2014, als es anfing, dass Ingo sich immer wieder sehr müde und schlapp gefühlt hat. Wenn er von der Arbeit nach Hause gekommen ist, musste er sich dann häufig sofort ins Bett legen. Und er hatte später dann grippeähnliche Symptome, wurde zum Beispiel nachts schweißgebadet wach und hatte seltsame Schmerzen in seinem linken Rippenbogen. Und er ist dann natürlich zum Arzt gegangen und bekam erstmal Antibiotika verschrieben. Aber es ging ihm dadurch nicht besser. Und er ist dann nochmal zum Arzt gegangen und ihm wurde dann Blut abgenommen. Und dann wurde festgestellt, dass er einen total hohen Entzündungswert hat. Und der musste dann genauer abgeklärt werden. Es war dann, ich glaube, einen Tag vor Heiligabend, als Ingo nochmal beim Arzt war. Ihm ging es zu der Zeit so schlecht, dass er dort dann darauf bestanden hat, ins Krankenhaus zu kommen. Heiligabend und Silvester haben wir dann erstmal gemeinsam dort verbracht. Ich weiß noch, wie wir dann am Silvesterabend um Mitternacht auf dem Krankenhausparkplatz standen, und es war irgendwie so eine seltsame Atmosphäre. Wir haben dann einen einzelnen, etwas traurigen Böller angezündet und sind dann irgendwann zurück in sein Krankenhauszimmer gegangen. Wir haben uns dann unterhalten, wir haben auch über seine Symptome gesprochen, aber wir haben uns eigentlich keine allzu großen Sorgen gemacht. Ich habe in der Zeit gedacht, dass Ingo vielleicht eine Lungenentzündung haben könnte. Aber da lag ich falsch, denn es war ein aggressiver Rippenfeldtumor, der unterhalb seines Herzens wuchs. Das war eine Diagnose, die wir Anfang 2015 bekommen haben. Und die Ärzte waren selbst ziemlich ratlos, denn das ist eine Krebsart, an der häufig Menschen erkranken, die mit Asbest arbeiten müssen, also zum Beispiel Bauarbeiter. Aber Ingo war Journalist, und die Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet er einen Rippenfeldtumor haben sollte, die war einfach verschwindend gering. Und trotzdem war es so. Vor einer Weile habe ich mal meinen Kalender aus dem Jahr 2015 durchgeblättert. Der beginnt mit dem Eintrag Ingo Krankenhaus, und dann steht wenig später Ingo K. und irgendwann dann nur noch I.K. Das war eine Abkürzung, weil ich sie einfach so häufig notieren musste. Dazwischen stehen dann auch Termine wie Ingo erste Chemo, Ingo CT, Ingo Bestrahlung und ein paar Monate später dann Ingo Palliativstation. Es war sehr seltsam, diese abstrakten Begriffe nochmal lesen zu müssen, weil sie einfach nicht erfassen, wie groß meine Sorgen damals waren. Sie beschreiben nämlich nicht, wie es sich angefühlt hat, als dass der Mann, den ich liebe, auf dem Weg zu seiner Wohnung nach jeder Treppenstufe eine Pause machen musste, weil er so schlecht Luft bekam. Oder wie traurig es mich machte, Ingo irgendwann im Sommer mit dem Rollstuhl aus der onkologischen Klinik zu schieben, damit er in der Sonne sitzen kann. Ingo kommt dann Ende November 2015 ins Hospiz. Ich weiß noch, dass ich ihn an einem Abend DVDs mitbringe und wir schauen Little Children. Das ist irgendein Film mit Kate Winslet, der schon sehr lange auf unserer, den müssen wir irgendwann mal gucken, Liste stand. Nach 10 Minuten will er aber, dass ich den Film wieder ausmache. Er sagt, er kann ja nicht einfach im Hospiz liegen, Filme gucken und versuchen, so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Und ich weiß noch, wie ich ihm seine Kissen zurechtdrücke, weil er trotz des Morphiums, das er nehmen muss, sehr starke Schmerzen hat. Er kann nur noch liegen, er isst nichts mehr, er trinkt höchstens ein paar Schlucke Wasser am Tag aus seiner blöden Schnabeltasse. Und ich nehme ihn dann in den Arm, weil er recht hat. Nichts in diesem Moment ist in Ordnung. Ich weiß doch noch, dass ich in diesen Tagen mit einer Freundin telefoniere und ihr davon erzähle und ihr erzähle, wie sehr ich mich davor fürchte, dass Ingo bald sterben könnte. Ja, ich sag tatsächlich könnte, denn obwohl Ingo im Hospiz ist, gibt es in mir trotzdem noch diese diffuse, sehr komische Hoffnung, dass seine Krankheit vielleicht ein blöder Irrtum sein könnte. Dass irgendwann vielleicht doch noch ein Arzt bei mir anruft, um zu sagen, dass der Rippenfelltumor eine Fehldiagnose ist. Dass er jetzt weiß, wie man Ingo heilen könnte. Aber dieser Anruf kommt leider nicht. Ingo stirbt knapp 10 Monate nach seiner Krebsdiagnose am Morgen des 1. Dezember 2015. Ich bin bei ihm an dem Morgen und ich halte seine Hand. An dem Tag holen meine Eltern mich abends ab. Meine Mutter steigt aus dem Auto und umarmt mich so fest, dass ich diesen Trost noch heute spüre. Und später liege ich dann bei ihnen im Wohnzimmer auf der Couch und mein Papa macht mir Käsebrote, meine Mutter streichelt meinen Rücken. Wir weinen und reden und meine Mutter sagt, dass sie sich sehr große Sorgen um mich macht. Meine Eltern kümmern sich an diesem Abend ganz instinktiv aus einer sehr tiefen Liebe heraus um mich, um ihr trauerndes Kind. In den Tagen danach müssen erstmal sehr viele praktische Dinge entschieden werden. Ingos Familie und ich suchen dann eine gemeinsame Urne aus und wir planen die Trauerfeier, wir benachrichtigen Freunde und Verwandte. Keine Ahnung, wie man jemandem am Telefon sagt, dass sein bester Freund gestorben ist. Und in all dem Wahnsinn gibt es für mich trotzdem ab und zu Momente, in denen ich das Gefühl habe, dass Ingo vielleicht bei mir ist. Zum Beispiel, als ich Ingos Familie auf dem Friedhof treffe. Wir wollen dort eine Grabstelle für ihn finden und die Friedhofsbeamtin fährt mit einem weißen VW-Bus mit uns durch die Felder und sie sieht einfach aus wie Brigitte Nielsen. Ich weiß, dass Ingo das unheimlich lustig gefunden hätte und allein das zu wissen, macht die schreckliche Fahrt über den Friedhof für mich etwas erträglicher. In den ersten Wochen nach Ingos Tod glaube ich häufig, ihn zu sehen. Ich denke zum Beispiel, dass er vor mir auf der Straße läuft oder ich sehe ihn in einem Vogel, der am Horizont fliegt. Oder auch in einem kleinen Nachtfalter, der sich in mein Badezimmer verirrt hat. Ich spreche damals mit einer Ärztin über diese Erlebnisse und sie sagt mir, dass trauernde Menschen offener sind für solche unerklärlichen Dinge. Vielleicht ist da auch was dran, ich weiß es nicht. In dieser ersten Zeit nach Ingos Tod fühle ich mich jedenfalls nicht mehr zugehörig. Als wäre ich abgeschnitten vom Leben um mich herum. Ich sitze zwar ab und zu mit Freunden zusammen und ich rede mit ihnen, aber Ich fühle mich seltsam fremd und wie in einem Nebel, der alles dämpft. Ich denke, dass ich nie wieder banale Dinge erledigen werde, sowas wie einkaufen gehen oder staubsaugen. Dabei sehne ich mich genau danach, nach diesen einfachen Dingen. Aber für mich ist alles total anstrengend. Ich habe sogar das Schlafen verlernt. Ich habe Angst vor dem Moment, in dem ich alleine in meinem Bett liege und zum Nachdenken komme. Deshalb zögere ich das mit dem Einschlafen so gut es geht hinaus. Ich spiele zum Beispiel Candy Crush auf meinem Handy oder ich gucke mir irgendwelche seichten Make-up-Tutorials bei YouTube an oder ich höre mir stundenlang alte Domian-Folgen an. Und irgendwann schlafe ich dann doch todmüde ein. Obwohl ich so erschöpft bin, in dieser Zeit gehe ich jeden Tag zur Arbeit. Ich schreibe Texte über Modetrends, ich bereite Artikel vor und ich glaube, dieser tägliche Gang ins Büro gibt mir Struktur und Ablenkung. Es gibt in dieser Zeit aber auch Menschen, die nicht wissen, wie sie mit mir umgehen sollen, die sowas sagen wie Zeit heilt alle Wunden oder jetzt muss Ingo wenigstens nicht mehr leiden. Aber gerade in diesen ersten Monaten nach seinem Tod bin ich so verletzlich, dass mich solche abgedroschenen Floskeln immer wieder aus der Fassung bringen. Einige meinen zum Beispiel auch, dass ich doch dankbar sein sollte für die Liebe, die Ingo und ich erleben durften. Aber ich bin damals für gar nichts dankbar. Ich bin einfach nur traurig. Auf der anderen Seite habe ich aber auch Glück, denn ich habe wunderbare, empathische Menschen um mich herum. Zum Beispiel meinen Vater, der mir zeigt, wie man Kartoffeln pflanzt und Erbsen aussät, als ich eine Zeit lang Trost in der Natur suche und viele Stunden mit ihm im Garten verbringe. Oder meine Mutter, die ich jeden Abend auf dem Weg nach Hause anrufe und die mir geduldig zuhört und die erst dann auflegt, wenn ich meine Wohnungstür aufschließe. Und da ist auch meine große Schwester, die mir, wie sie sagt, einen dicken Pulli gegen die Kälte strickt. Und auch mein Bruder, der mit seiner Familie und mir an einem eisigen Wintertag an den Rhein fährt und wir fahren zusammen Riesenrad. Und natürlich meine beiden besten Freunde, die mit mir zum Beispiel schon nach der Trauerfeier Chips essen und Pfeffi trinken und die mich dann in ihrem Bett schlafen lassen. Ich würde sagen, meine Familie und Freunde spannen damals ein richtiges Sicherheitsnetz unter mir auf. Besonders schwierig für mich waren Wochenenden und Feiertage, denn sie brachten so viele leere Stunden, in denen ich mich irgendwie mit Ingos Tod hätte auseinandersetzen können, aber ich war einfach noch nicht bereit dafür. Und ich glaube, ich dachte damals, dass ich meine Trauer irgendwie meistern oder abarbeiten könnte, aber ich musste dann sehr schnell lernen, dass Trauer sich nicht einfach von irgendeiner To-Do-Liste streichen lässt. Einige Monate nach Ingos Tod bin ich in eine neue Wohnung gezogen. Und gleich in den ersten Tagen nach dem Umzug hat Ingos Vater mir ein Foto von Ingos Grab geschickt. Er hatte dort neue Blumen gepflanzt und wollte sie mir wahrscheinlich einfach zeigen und hat das irgendwie lieb gemeint. Aber das Foto platzte richtig hinein in meinen Versuch, neu anzufangen. Ich habe dann wahnsinnig angefangen zu heulen, ich bin richtig panisch geworden und stand da alleine zwischen Umzugskisten und Regalbrettern und dachte, was mache ich hier eigentlich? Das Foto hat mir in dem Moment sehr drastisch vor Augen geführt, dass es in meinem Leben diesen Tod gab und dass ich den nicht mehr weiter beiseite schieben konnte. Rückblickend würde ich sagen, dass das alles eine sehr aktionistische Zeit war und nachdem ich dieses Foto von Ingos Grab gesehen habe, habe ich mich immer mehr zurückgezogen und habe mich dann sehr in meinem Alltag festgehalten. Und ich war unheimlich träge, lethargisch und müde und konnte tagelang einfach im Bett liegen und habe ganze Wochenenden damit verbracht, meine Wohnung aufzuräumen und mit niemandem zu reden. Aber 9 Monate nach Ingos Tod habe ich dann doch Nähe gebraucht. Ich habe mir dann eine Katze aus dem Tierheim geholt Und sie hat mich auf komische Art vielleicht beruhigt. Zum Beispiel, wenn sie sich abends auf meinen Füßen oder auf meinem Bauch zusammengekringelt hat. Sie hat mir Körperwärme gegeben und mir dadurch beim Einschlafen geholfen. Danach habe ich angefangen, meine Trauer, ja, ich würde sagen, zu professionalisieren. Ich habe unendlich viele Trauerratgeber gelesen. Ich wollte plötzlich einfach ständig über Ingos Tod reden und ich wusste nicht, wie ich das tun könnte. Und bin dann irgendwann zu einer Trauergruppe gegangen, die überwiegend aus Frauen bestand. Diese Frauen waren alle deutlich älter als ich und ich war extrem neidisch auf sie. Denn ich saß da und obwohl auch sie ihre Ehemänner verloren hatten, hatten sie immerhin ein gemeinsames Leben mit ihnen geführt. Sie hatten sich etwas aufbauen können, während ich und Ingo schon beim ersten Fundament ausgebremst worden waren. Und ich weiß noch, dass hinterher eine der Frauen zu mir kam und meinte, dass sie sich total erschrocken hat, mich dort zu sehen. Und sie sagte, sie sind doch noch viel zu jung für so etwas. Aber für den Tod ist man natürlich nie zu jung, denn er gehört zu jedem Leben dazu. Ich bin dann auch nur das eine Mal zu dieser Trauergruppe gegangen und habe mir stattdessen dann psychologische Hilfe gesucht. Und meine Psychologin hat mir dann dabei geholfen zu verstehen, dass ich eigentlich keine Angst vor meiner Trauer haben muss. Und dass selbst so Momente, in denen ich total heftig weinen musste und sehr erschüttert war, unglaublich wehtun, aber sie tun noch etwas anderes. Sie hören irgendwann auf. Sie sind endlich, sie gehen vorüber. Ich glaube, es waren so 9 Monate nach Ingos Tod, als dann endlich was Schönes passiert ist. Ich hatte nämlich eine Freundin gefragt, ob ich mit ihr und ein paar anderen Bekannten zum Heilern Pop Festival an den Niederrhein fahren möchte. Und ich habe dann total lange darüber nachgedacht, weil ich nicht richtig wusste, ob das jetzt das Richtige für mich ist. Aber ich bin dann einfach mitgefahren und ja, ich weiß noch, dass das Festival unheimlich schön für mich war. Ich weiß noch, dass es diesen einen Abend gab, an dem ich dann in einem Tipi-Zelt im Wald tanze. Und um mich herum sind viele andere tanzende, singende Menschen. Und draußen ist ein großes Lagerfeuer. Und ich hatte da zum ersten Mal wieder ein Gefühl von Leichtigkeit in mir. Ich weiß leider nicht mehr, worüber ich so lachen musste, aber ich hatte dort meinen ersten richtigen Lachkrampf nach einer sehr langen Zeit. Und ich weiß heute immerhin, dass das ein sehr entscheidender, bedeutsamer Moment für mich und ja, für meine Trauer war. Kurze Zeit später war dann Ingos erster Todestag und der war trotzdem besonders schwierig für mich. Es war, als würde ich sein Sterben nochmal erleben. Und ich bin dann im Morgengrauen aufgestanden und bin total müde und fertig zum Friedhof gefahren. Ich habe eine Kerze angezündet, ich hatte einen Strauß Blumen dabei und ich habe dann dort gesessen in der Kälte und Ingo einfach von meinem Leben erzählt und ja, wie sehr ich ihn vermisste. Und später habe ich mich zu Hause verkrochen und wollte niemanden sehen und sprechen und ich wollte diesen Tag für mich alleine haben. Ich glaube, so 1,5 Jahre nach Ingos Tod spürte ich dann immer häufiger, dass sich etwas in mir zu verändern begann. Da gab es zum Beispiel den Tag, an dem ich mich total darüber aufregen konnte, dass meine Bahn schon wieder Verspätung hatte. Und es gab auch ein Wochenende, an dem ich stundenlang Ingos Lieblingslieder hören konnte und dabei nicht weinen musste. Und es gab auch eine Woche, in der ich beim Umweltschutzprojekt an der Ostsee war und ich war da so beschäftigt und abgelenkt. Ich habe im strömenden Regen Bäume gepflanzt, ich habe Mücken abgewehrt und saß abends total erschöpft am Lagerfeuer und ich spürte, dass meine Trauer in den Hintergrund getreten war. Sie ist von selbst zurückgewichen. Anders als in dem Jahr davor habe ich sie nicht mehr bewusst beiseite geschoben. Kurz danach habe ich einen anderen Mann kennengelernt. Das war eine Zeit, in der ich anscheinend innerlich bereit dafür war, wieder jemanden in mein Leben hineinzulassen. Ich habe mit ihm über Ingos Tod schon bei unserem ersten Treffen gesprochen. Ich habe ihm erzählt, dass ich ein sehr schweres Päckchen mit mir herumtrage und er hat sich davon Gott sei Dank nicht abschrecken lassen. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie ich diese neue Beziehung angehen sollte und gerade am Anfang waren da total viele Fragen, zum Beispiel, ob ich mir das jetzt erlauben darf oder ob Ingo mich jetzt mit ihm sieht. Und ich hatte ein unheimlich schlechtes Gewissen, obwohl ich eigentlich wusste, dass Ingo sich bestimmt für mich freuen würde. Und trotzdem war es so. Mein bester Freund hat mir dann einen, wie ich finde, ziemlich guten Rat gegeben. Er meinte, dass ich diese ganzen Bedenken und Sorgen, die ich mir mache, gedanklich in eine Schublade packen sollte. Er sagte, da kannst du ja ab und zu mal reingucken, aber lass sie erstmal zu, dir passiert nämlich gerade etwas ziemlich Schönes. In meiner Wohnung stehen jetzt Ingos Bücher zwischen denen meines Freundes und meinen eigenen. Ein Foto von Ingo steht auf der Fensterbank und eins seiner Lieblings-T-Shirts liegt in meinem Schrank. Und ja, es ist einfach so, dass das Vergangene bleibt und das Neue kommt einfach noch hinzu. Bin ich dann Ingos Todestag zunächst mit meinem gewohnten Ritual angegangen, also wie die Jahre zuvor, bin ich morgens früh aufgestanden und zum Friedhof gefahren und als ich dann wieder zu Hause war, war ich eigentlich bereit, mich sofort ins Bett zu legen und den Rest des Tages alleine dort zu verbringen. Mein Freund hat sich das auch eine Weile angeguckt, aber dann hat er mich irgendwann geschnappt und ist mit mir raus an die frische Luft gegangen. Wir sind danach noch zu einem Bauernhof gefahren und ich war irgendwie total froh. Da war jemand, der diesen für mich so schwierigen, schmerzvollen Tag mit mir zusammen erleben wollte und der diesem Tag auch eine andere Richtung geben konnte. Trauern bedeutet für mich, dass ich lerne, dem Leben wieder zu vertrauen. Aber das ist natürlich nicht so einfach. Denn je mehr Leben ich wieder zulasse, umso größer wird auch meine Angst, genau das wieder zu verlieren. Meine Verlustangst ist dann besonders stark, wenn ich einen besonders schönen, ja, harmonischen Moment erlebe. Zum Beispiel, wenn ich mit meinem Freund sonntagmorgens im Bett liege und er schläft noch neben mir, meine Katze liegt an meinen Füßen, ich lese ein Buch. Das ist so ein harmonischer Moment, in dem ich dann meine Angst regelrecht anspringen kann und ich dann von jetzt auf gleich anfange, mir totale Schreckensszenarien auszumalen. Zum Beispiel, dass auch in meinen Eltern, in meinen Geschwistern oder auch in mir vielleicht irgendein schlimmer Krebs wachsen könnte, von dem wir jetzt noch gar nichts wissen. Oder dass mein Freund einen Unfall haben könnte. Leider ist es so, dass ich ähnlich wie die Trauer auch meine Ängste kaum steuern kann. Ich kann aber versuchen, mich von ihnen nicht blockieren zu lassen. Ich kann mutig sein und versuchen, das Leben trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb immer wieder weiter zuzulassen und dem immer wieder weiter zu vertrauen. Ich weiß jedenfalls, dass es beim Trauern nicht den einzelnen Weg gibt und dass Trauer auch bedeuten kann, dass man vielleicht nie mit ihr klarkommt. Ich finde, mit der Zeit wird eben nicht wieder alles gut, aber es wird anders. Ich glaube, all das Weinen und das Traurigsein, das vielleicht auch irgendwann mal wieder lachen können, das Fenster putzen und das ist alles das Weiterleben. Wenn man mich also fragt, wie das jetzt geht mit dem Weiterleben, dann kann ich eigentlich nur sagen, dass man es einfach tut.
Christina Schulze hat uns davon erzählt, wie es war, als sie ihren Freund Ingo verloren hat. Danke dafür.
Deutschlandfunk Nova 100.